Amen. Danke, Herr. Sprich auch heute Morgen noch zu uns. Herr, dass das, was du uns sagen wolltest, heute vollständig gemacht wird. Herr, dass wir all das Wort und alle Zurüstung haben, die wir für die kommende Zeit brauchen. Herr, rede nochmal zu unseren Herzen. Wir geben sie dir auch nochmal, dass sie weich sind, dass wir auf die Stimme deines Geistes hören, Herr, und du tief reinschreiben kannst und uns umwandeln kannst. Amen. Lesen wir zusammen Hebräer 13, Vers 1 bis 6. Ab 12,28, okay. Also Hebräer 12,28 bis 13, Vers 6. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig als Priester dienen, mit Ehrerbietung und Gottesfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Oder liege, bleibe bestehen. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene und derer, die misshandelt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Euer Wandel sei ohne Geldliebe. Lasst euch genügen an dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich gewiss nicht verlassen und nicht von dir weichen. Daher haben wir Zuversicht und sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Amen. Ja, danke, Herr.
Amen. Danke, Herr, für diese Zuversicht, die wir auch heute haben.
Amen.
Du bist unser Helfer. Was sollte mir ein Mensch tun?
Amen.
Unsere Augen sind nur auf dich gerichtet.
Amen.
Sprich heute Morgen frei, was auf deinem Herzen ist.
Amen. Ja, und Herr, wir dienen dir als Priester mit Ehrerbietung und Gottesfurcht.
Amen.
Amen. Ja, Vers 1 von Hebräer 13 heißt es, die Bruderliebe bleibe bestehen. Amen. Das sei sehr wichtig für uns heute. Es heißt ja in einem Vers, dass in der letzten Zeit die Liebe in vielen erkalten wird. Und damit ist nicht nur die Welt gemeint, die irgendwie immer liebloser wird und sich verhärtet und ein sehr schlimmer Ort wird, sondern es ist auch eine Gefahr für uns, dass in uns die Liebe erkaltet. Und Paulus hat das mal so beschrieben im Korintherbrief, 2. Korinther 6, Vers 11 bis 12. Da hat er gesagt, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Ja, das war sein Problem, wenn das Herz eng wird. Ich habe das in der Welt jetzt oft erlebt, dass Leute, die eigentlich sehr freundlich waren und gutmütig, dass sie durch die Schwierigkeiten und durch die Maßnahmen, alles was jetzt passiert, auf einmal härter werden und ihr Herz nicht mehr so weit ist. Auf einmal viel Anklage da ist und Vorurteile, die oft unbegründet sind. Aber der Feind möchte auch genauso unsere Herzen eng machen, dass immer weniger Platz für die Heiligen drin ist. Ja, die Gemeinde von Philadelphia, Philadelphia heißt ja Bruderliebe, die hatte diese wichtige Eigenschaft, die dem Herrn auch gut gefallen hat, dass sie untereinander eine Liebe haben. Er hat auch gesagt, daran soll man uns erkennen. Und die Gefahr ist aber wirklich, dass in unserem Herz es immer enger wird immer weniger Geschwister oder Menschen Platz haben und am Ende wir nur noch auf uns selbst fokussiert sind. Deswegen ermahnt der Herr hier nochmal durch Paulus, die Bruderliebe bleibe bestehen. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ja, es ist auch gut zu wissen, wie der Feind das macht, dass unser Herz eng wird und dass da kein Platz mehr ist für die Heiligen. Deswegen habe ich ein paar Sachen mal rausgesucht, was seine Strategien sind, damit wir sie durchschauen und überwinden können. Und zwar ist eine der Hauptstrategien, wie der Feind unser Herz eng machen kann, ist, dass er Sauerteig in unser Herz hineinbringt. Es gibt ja dieses Gleichnis vom Sauerteig, wo eine Frau ein wenig Sauerteig nimmt und das in das Mehl hineinmischt, und zwar heimlich. Und dann breitet sich das aus. Und der Sauerteig ist ein Bild auf schlechte Dinge. Es gibt zum Beispiel Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit. Und alten Sauerteig. Und der Feind möchte in unser Herz Gedanken einpflanzen gegen Geschwister. Dass wir schlecht über sie denken, sie verurteilen in unserem Herzen. Und wenn er das schafft und wir nicht bemerken, dass da gerade Sauerteig reinkommt, dann passiert genau das, wie wenn man einen Teig macht und da Sauerteig reintut und das mal eine Weile stehen lässt. Dieser Sauerteig breitet sich aus. Und im Bild vom Herz gesprochen ist es so, dass diese schlechten Gedanken, das, was ich über die Geschwister habe, sich ausbreitet. Und meinen ganzen Raum, der eigentlich für diesen Bruder oder die Schwester reserviert war und wo die Liebe für ihn war, der wird auf einmal ausgefüllt von diesem Sauerteig. Und es kann was ganz Kleines sein. Zum Beispiel jetzt, wenn wir uns über Zoom treffen, oh, die Person hat wieder ihr Video nicht an. Warum macht sie immer ihr Video nicht an? Und dann jedes Mal, wenn ich den Namen dann lese auf dem Bildschirm, dann wieder das Video nicht an. Und ich kann dann gar nichts mehr anderes denken bei den Geschwistern, als dass dieser Bruder, diese Schwester das Video immer nicht anmacht. Aber in meinem Herz ist gar kein Raum mehr für irgendwas anderes, weil der Sauerteig das ganz eingenommen hat. Und es geht mit so ganz banalen Sachen, aber auch mit anderen. Irgendwie eine Person hat mich komisch angeschaut oder denkt wahrscheinlich über mich, dass ich da was falsch gemacht hätte. Und diese Dinge kann der Feind wunderbar benutzen, um unser Herz eng zu machen. Und dann gibt's in uns keinen Frieden mehr, keine Liebe und schon ist ein Platz weniger in unserem Herz für die Heiligen. Das ist sehr schlimm, vor allem, weil dieser Sauerteig sich am Ende auch noch auswirkt und zu einer bitteren Wurzel werden kann. Davon spricht das Wort auch. Wenn das lange da drin ist und gärt und immer mehr Nahrung bekommt, dann schlägt das am Ende Wurzeln und ist richtig tief drin, sodass man Schwierigkeiten hat, überhaupt der Person wieder zu begegnen, ohne sofort diese ganze Liste an Anklagen zu haben. Und da brauchen wir echt einen Ausweg, damit unser Herz nicht da sogar mit Neid oder mit Hass gegen andere erfüllt ist, sondern vielmehr die Liebe für die Geschwister bestehen bleibt oder sogar größer wird. Und dafür haben wir einen Ausweg bekommen, nämlich ein Fest zu feiern. Und das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Und darüber sagt die Schrift, dass wir den ganzen Sauerteig ausfegen sollen. Auch den alten. Weil es gibt ja manchmal Dinge, die halten sich sehr lange, über 5 Jahre oder 10 Jahre gegen manche. Das dürfen wir nicht in unserem Herzen behalten, sondern auch die alten Sachen müssen ausgefegt werden, damit die Liebe Christi wieder Raum hat. Und das eine ist, auszufegen, und aber auch, wir müssen es auch mit dem Richtigen füllen. Und ich finde Paulus so ein starkes Beispiel dafür, was er für ein Herz für die Heiligen gehabt hat. Er hat ja auch an vielen Orten Widerspruch erlebt und schwierige Situationen, und viele Geschwister haben auch Sachen gemacht, die ihm sicherlich nicht gepasst waren, die auch wirklich schlecht waren. Aber wenn er über die Geschwister schreibt, wie er über sie denkt und was er da macht, sieht man einen ganz anderen Umgang, als wir den vielleicht hätten. Zum Beispiel im Philipperbrief sagt er in Philipper 1, Vers 3 bis 4, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Amen. Das möchte ich auch erfahren. So oft ich an jemanden denke, nicht denken, Video nicht an oder der hat das gemacht oder das ist gerade sein Problem, sondern dem Herrn zu danken. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. alle Zeit in all meinen Bitten für euch alle, dass ein Bitten mit Seufzen ist. Oder? Oder was ist für ein Bitten? Mit Freuden, ach so. Ja, es ist ein Bitten mit Freuden. Ja, das ist auch leider noch nicht immer meine Erfahrung. Weil unsere, gerade wenn ich an ein paar Geschwister denke, wo ich länger gewohnt habe, da war mein Bitten sehr oft mit Seufzen, weil ich immer vor Augen hatte, was nicht richtig läuft und was geändert werden müsste. Und dann habe ich geseufzt und zum Herrn gesagt, ah, warum ist das immer noch so und warum ist das noch nicht behandelt? Es war ein Bitten mit Seufzen. Aber ich habe völlig aus den Augen verloren in diesen Gebeten, wie kostbar für den Herrn die Geschwister sind. Und was er schon alles gewirkt hat, was er Gutes in sie hineingelegt hat und wo er gerade am Arbeiten ist. Und wenn wir darauf unseren Blick wenden, dann ist es auch ein Bitten mit Freuden, weil wir im Glauben auch bitten. Ja, wenn ich mit Seufzen bitte für jemanden, dann habe ich eigentlich keinen Glauben, dass es sich verändert. Aber wenn ich mit Freude bitte, dann glaube ich auch, dass sich bei der Person was verändert. Dass der Herr das Werk, was er in den Geschwistern begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Und dieses Gebet hatte Paulus. Danken alle Zeit und ein Bitten, das mit Freuden war. Und er hatte auch so ein starkes Verlangen, die Geschwister zu sehen. Im Römerbrief sagt er, in Vers 10, Kapitel 1, Vers 10, davor sagt er auch, dass er stets in den Gebeten an sie denkt und dann sagt er, und ich bitte, ob es mir nun endlich irgendwie im Willen Gottes gelingen mag, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt, euch zu sehen, damit ich euch etwas von geistlicher Gabe mitteile, um euch zu befestigen. Meine Erfahrung ist auch, wenn ich Geschwister länger nicht sehe oder nur manchmal auf Zoom, ist es noch einfacher für den Feind, Anstoß oder Sachen in mein Herz reinzubringen. Weil ich sehe sie nur kurz, über einen Bildschirm oder längere Zeit nicht. Und wenn dann Gedanken kommen, irgendwie die Person hat sich so geändert oder der hat hier was falsch gemacht, dann fängt es an zu wachsen und ich habe keinen Austausch mit der Person. Ich kann ihr nicht in die Augen schauen. Ich kann irgendwie nicht das ganze Wesen erleben. Und dadurch baut sich, das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dann baut sich irgendwie sowas auf gegen Geschwister. Aber was die Lösung ganz oft gewesen ist, ist, dass ich die Person einfach gesehen habe, getroffen habe und wir gemeinsam gesprochen haben oder auch gebetet. Und auf einmal hat sich so vieles aufgelöst, was vorher der Feind an Lügen erzählt hat. Das ist mir schon ein paar Mal so gegangen. Und ich denke, das ist gerade in unserer Zeit eine große Gefahr. Weil der Feind versucht, uns zu isolieren. Und mit den ganzen Maßnahmen und allem ist es auch bequem, ja? Sitzt man zu Hause und macht eher den Laptop auf, als zu jemandem zu gehen. Aber Paulus hatte dieses Verlangen, irgendwie, wenn es irgendwie in Gottes Willen ist und irgendwie möglich, die Geschwister zu sehen. Nicht nur zu schreiben, sondern mit ihnen von Angesicht zu Angesicht Zeit zu verbringen. Da hat der Feind viel weniger Raum. Wenn wir nah beieinander sind, da passt nicht mehr viel Feind dazwischen. Und das ist ein gutes Beispiel. Und er sagt auch im Thessalonicher Brief, ist nochmal eine ähnliche Stelle, 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Da sagt er, so in Liebe zu euch hingezogen. Das ist das, was die Liebe bewirkt. Das ist nicht, ich denke über jemanden nach und schön mal zu sehen über Zoom, sondern es ist, die echte Liebe zieht auch zueinander. Ich möchte gerne Zeit verbringen beim Gegenüber. Mit dem, den der Herr auch im Angesicht, in seinem Ebenbild geschaffen hat. In Liebe hingezogen hatten wir Wohlgefallen daran, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigene Seele mitzuteilen. Ist hier verrutscht. Weil ihr uns lieb geworden wart. Amen. Ja. Nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unsere eigene Seele. Und das ist unerlässlich auch für die Bruderliebe. Wenn wir einander nicht kennen oder nur, ja, na, ich sag nicht in dieser Richtung, ich sag's lieber so in der positiven Weise, die Seele ist nicht einfach was Schlechtes, wo man sagt, ja, Seele brauchen wir nicht, sondern der Herr hat klar gezeigt, wir sind Geist, Seele und Leib. Diese drei Dinge. Und wir können nicht sagen, die Seele verleugnen bedeutet nicht, ich sag, dass ich keine Seele mehr habe. und kein Leben. Ja, das könnte man denken. Auch vielleicht in Gesprächen mit anderen Geschwistern, dass man denkt, ah ja, meine Seele oder mein Leben, das hat er hier nicht zu suchen. Ja, und Paulus sagt, ich möchte euch meine Seele mitteilen, mein Leben, das, was auch mein Herz bewegt. Und wenn wir aber Furcht haben, einander sowas zu sagen, dann gibt es auch für viele Bereiche in der Seele keine Heilung. Weil wem soll man sich öffnen, wenn nicht den Heiligen? Wenn man nicht das eigene Leben mit denen teilt, die auch den Geist Gottes haben und die einen lieben und für einen sind, wo dann? Wie sollen dann die Sachen behandelt werden oder das, was wirklich im Herzen drin ist, rauskommen, wenn nicht mit den Geschwistern? Und darin, ja, können wir, denke ich, zunehmen, das in einer Weise zu machen, die sehr gesund ist. Ich meine, ich glaube, ihr wisst, dass es eine Gratwanderung ist, aber ich glaube, wir müssen den Herrn darin fragen, was soll ich auch mitteilen, wie kann ich mein Leben mit den anderen teilen, dass es auch einen guten Aufbau gibt. Und wie kann ich auch selber jemand sein, der so eine, ja, auch so einen Raum bietet für andere Geschwister, dass sie ja auch die eigene Seele mitteilen können. Dass sie sich nicht fürchten, oh, wenn ich jetzt dieses Wort sage oder sage, dass ich das und das gemacht habe, dann wird die Person mich verurteilen und will mit mir keine Zeit mehr verbringen. Wenn das in unserem Herz ist, wenn wir zu jemandem gehen, ist das keine Voraussetzung dafür, dass man untereinander Bruderliebe hat. Weil dann ist kein Vertrauen da, sondern irgendwie nur Furcht vor dem anderen. Ich muss irgendwie gut dastehen und die richtigen Worte wählen und sonst denkt er vielleicht schlecht über mich. Aber dann gibt es keine Bruderliebe. Dann kennen wir die anderen auch nicht und können auch nicht mittragen. Das Wort fordert uns auf, dass wir Anteil nehmen sollen an den Nöten der Heiligen. Aber wenn ich selber nicht zugebe, dass ich Not habe, wie soll dann jemand daran Anteil nehmen? Der Herr hat auch gesagt, die gesund sind, die brauchen keinen Arzt. Aber die krank sind oder schwach, die brauchen den Arzt. Und das trifft auch auf uns zu. Wenn wir sagen, wir sind gesund, alles gut, hier, dann braucht man auch keinen Arzt. Aber wenn wir auch zugeben, wo wir Not haben, wo es in unserer Seele Bedrängnis gibt, dann ist auch die Möglichkeit da, dass es einen Arzt gibt, dass der Herr auch durch Geschwister helfen kann. Das heißt ja auch zum Beispiel, man soll die Sünden einander bekennen und füreinander beten. Und das gibt dann Rettung für die Person. Also lasst uns ermutigt sein, dass die Seele und das Leben miteinander zu teilen. Und dafür unerlässlich ist natürlich der Vers 2 aus Hebräer 13. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Ich habe gedacht, nicht nur Engel, sondern manche haben sogar ohne ihr Wissen den Herrn beherbergt, persönlich. Durch die Gastfreundschaft, die sie geübt haben. Abraham zum Beispiel hatte den Herrn bei sich zu Gast. Oder die zwei Jünger aus Emmaus, die hatten auch den Herrn zu sich bei Gast. Haben mit ihm gegessen. Und wen wir aufnehmen, wenn wir Geschwister aufnehmen, dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das ist nicht ein Problemfall oder jetzt jemandem, mit dem ich jetzt mal Zeit verbringen muss, sondern wir brauchen die Augen Gottes für die Geschwister. Und in Gottes Augen sind es seine Kinder, sind es seine Priester, seine Könige und auch Edelsteine vom neuen Jerusalem. Das ist die Sicht, die Gott hat. Und die brauchen wir auch, wenn wir die Gastfreundschaft üben. Dass wir so eine Wertschätzung für die Geschwister haben, uns um sie zu kümmern. Und letztlich ist dieser Dienst an den Geschwistern sogar auch ein Dienst direkt an dem Herrn. Es gehört zu unserem Priesterdienst. Er hat ja selber bei dem Gericht über die Nationen gesagt, zu den Schafen, also die Ungläubigen, die in den letzten Zeiten den Juden und Christen helfen, hat er gesagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das Gleiche gilt für uns auch. Wenn wir uns um die Heiligen kümmern, ist ein Dienst direkt an dem Herrn. Und ja, was sie gemacht haben, war, sie waren hungrig und haben Essen bekommen. Sie waren nackt, wurden bekleidet, waren krank, sie haben sie besucht und im Gefängnis und sind zu ihnen gegangen. Und das ist genau die Gastfreundschaft, die wir auch untereinander üben. Das heißt, er gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene und der, jetzt bin ich Hebräer 13, Vers 3, und derer, die misshandelt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Ja, dieses Mitgefühl brauchen wir wirklich füreinander. Nicht auf sich selber zu schauen, sondern zu sehen, wo es Bedarf bei Geschwistern. Wo kann ich dienen mit dem, was der Herr mir auch anvertraut hat? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, das wissen auch viele nicht, die mich aufgenommen haben, was für eine große Errettung das war, wenn ich bei Geschwistern eingeladen war. Gerade in den ersten Jahren hatte ich oft Nöte und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann kam eine Einladung, Timo, willst du nicht zum Essen kommen oder heute Abend zur Gemeinschaft? Und es war solch eine Errettung. Ich habe es meistens nicht direkt gesagt, aber der Herr hat es wirklich gebraucht. Und es war so viel, was der Herr in diesen Gemeinschaften machen konnte, ohne dass man jetzt gefragt hat, oh, wo geht's dir schlecht? Und irgendwie versucht hat, darüber jetzt bewusst viel zu reden. Aber der Herr hat diese Gemeinschaft und dieses Beisammensein so gesegnet, dass durch das, was geredet wurde, genau die Punkte angesprochen wurden, die auch in mein Herz belegt haben und gefangen haben. Und danach hat der Herr in vielen Situationen, wo ich dachte, wie soll ich da jemals rauskommen, hat der Herr durch das, dass ich bei Geschwistern eingeladen war, einen Ausweg geschaffen. Und dafür bin ich so dankbar und habe mir auch vorgenommen, ich möchte auch das weitergeben und auch fortführen, so wie der Herr das an mir getan hat, so möchte ich auch andere aufnehmen und ihnen auch diesen Dienst erweisen. Amen. Und ich finde, wenn man diese Verse liest, hier die ersten drei im Hebräer 13, dann sieht man wirklich, dass es nicht darum geht, dass einer von uns der Stärkste zum Ziel kommt oder so. Wie vielleicht in der Welt oder wie in einem Wettlauf, wir hatten ja dieses Bild in der Welt. Immer wenn ich an einen Wettlauf denke, dann denke ich an die paar Marathons, wo ich mitgelaufen bin. Und da gab es natürlich einen, der war der Schnellste und der war am Ende der Sieger. Und ja, die anderen waren halt zweiter Platz oder Zehnter oder Tausendster, wie viele mitgelaufen sind. Und es war Konkurrenz. Man ist wirklich gegeneinander gelaufen. Und hat sich vielleicht sogar noch gefreut, wenn kurz vor der Ziellinie einer hingefallen ist, damit man an dem noch vorbeiziehen kann und noch einen Platz weiter vorne ist. Das ist so das weltliche Verständnis von Wettlauf. Aber der Wettlauf, in dem wir sind, ist ganz anders. Wir sind in einem Wettlauf, wo man nicht alleine gewinnen kann. Das geht nicht. Der Herr hat uns zusammengebracht und es ist nicht so, dass einer gewinnt am Ende von uns. Sondern der Wettlauf, in dem wir laufen, ist ein Wettlauf, bei dem wir alles dafür geben, dass die anderen ans Ziel kommen. Heißt du, wenn jemand unterwegs ist, dann schaust du, hast du vielleicht einen Rucksack dabei und dann gibst du ihm eine Flasche Trinken, der gerade Durst hat. Oder wenn jemand hingefallen ist, hilfst du ihm wieder auf oder trägst mal jemand ein Stück. Das ist der Wettlauf, in dem wir sind. So müssen wir auf die Sache schauen. Und dann wird es auch ganz anders werden. Dann werden wir nämlich zum Ziel kommen. Wenn wir aber sagen, ich möchte alleine es irgendwie schaffen, und mit Ellbogen raus und Augen zu und durch, dann werden wir auch nicht zum Ziel kommen. Und das ist eine starke Liebe, wenn wir so ein Bewusstsein haben, ich möchte die anderen ans Ziel bringen. Paulus hat sogar gesagt, in einem Vers, in Römer 9, Vers 3, sagte: Ich habe gebetet, dass ich selbst ein Fluch sein möge, von Christus getrennt für meine Brüder, meine Stammverwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit gehören und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Priesterdienst und die Verheißung. Boah, das ist meine Einstellung, oder? Zu sagen, lieber komme ich nicht zum Ziel und dafür die anderen, als dass sie zurückbleiben und ich schaffe. Er ist stark. Das ist wirklich nicht so eine Einstellung, dass man sagt, Hauptsache ich schaff's irgendwie ins Reich, komme was wolle oder welche Verluste auf dem Weg sind, sondern die Personen, die der Herr mir anvertraut hat. Ich gebe alles, selbst mich selbst, damit sie es ans Ziel schaffen. Das ist die Liebe des Herrn und die Bruderliebe. Wie er auch selber gesagt hat, in Johannes 15, Vers 13, sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Da steht nicht, dass er stirbt für sie. Manchmal wird es nur so verstanden, ja, okay, wenn ich für jemanden sterbe, das ist halt die größte Tat, die ich machen kann. Aber das ist nur ein Punkt in unserem Leben, falls es dazu kommt, dass wir für jemanden sterben. Aber viel oder die meiste Zeit ist unser Leben, das wir lassen müssen, ist das, was wir im Alltag leben. Für unsere Bequemlichkeit, unseren Schlaf, unsere eigenen Wünsche, unsere Vorstellung, dass wir diese Dinge lassen aus Liebe zu unseren Freunden oder wie es dann im Johannesbrief heißt, zu den Brüdern, zu unseren Geschwistern. Ja, das eigene Leben zu lassen, damit die anderen ans Ziel kommen. Das ist die Bruderliebe. Und wenn der Herr unter uns diese findet, dann werden wir auch ans Ziel kommen. Die Bruderliebe bleibe bestehen und wachse auch unter uns. Das ist wirklich auf meinem Herzen und denke ich auch, was der Herr uns sagen möchte. Dass wir in dieser Zeit unser Herz immer weitermachen für die Geschwister und alles geben, dass wir uns einsetzen füreinander und gemeinsam ans Ziel kommen. Und dafür hat der Herr auch die Liebe in unser Herz ausgegossen. Selbst die Liebe für die Geschwister kommt von ihm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, noch eine letzte praktische Sache, wie die Liebe wachsen kann zueinander, habe ich mit meinem Sohn Joshua erfahren, der ist jetzt fast 2 Jahre alt. Und am Anfang habe ich auch dem Herrn gesagt, Herr, gib mir die Liebe für ihn. Weil ich, man kennt die Person ja am Anfang noch gar nicht. Und es war schon ein bisschen seltsam, aber ich muss wirklich bezeugen, der Herr hat mir diese Liebe für Joshua gegeben und vor allem dadurch, dass ich mit ihm Zeit verbracht habe. Die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, wo ich ihn gesehen habe, in die Augen geschaut, mit ihm gesprochen, auch für ihn gebetet, das war das, wo in mir so eine starke Liebe gewachsen ist. Wo ich jetzt wirklich aus ganzem Herzen auch sagen kann, ich liebe meinen Sohn. Das ist nicht ein Lippenbekenntnis, sondern das ist wirklich was von Herzen kommt. Wenn ich ihn sehe, ist so eine starke Liebe da. Und ich merke es auch mit allen, mit denen ich Zeit verbringe, da wächst die Liebe. Und deswegen bin ich auch ermutigt, nicht mich zurückzuziehen oder zu isolieren oder auf mich selbst zu beschränken, sondern die Zeit auszukaufen, mit den Heiligen zu verbringen und den Herrn zu bitten, dass er die Liebe immer mehr wachsen lässt. Amen.